RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 28. Januar 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo fordert seine Minister auf, die Nahrungspreise zu stabilisieren. Regierung veröffentlichte das 9. Wirtschaftsmaßnahmenpaket. Minister für Recht und Menschenrechte Yasona Lawli, es gibt eine Kommunikation zwischen Bahru Naim und Aman Abdurrahman. Indonesien wird Reis importieren. Indonesien prüft den Markt der medizinischen Geräte im Nahen Osten. Indonesien und Afrika sollten die Beziehungen zwischen der Gesellschaft intensivieren. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert seine Minister auf, die Nahrungspreise zu stabilisieren, da die Erhöhung der Nahrungspreise einen großen Einfluss auf den größten Teil der indonesischen Bevölkerung bringe. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern bei der Eröffnung der Sitzung zur Erörterung der Nahrung im Präsidentenbüro in Jakarta. Präsident Joko Widodo forderte auch seine Minister auf, die Nahrungsversorgung zu vergrößern. Der Präsident fordert, dass die Nahrungspreise in Indonesien höher als die Nahrungspreise in anderen Ländern, wie unter anderem die Philippinen, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Indien, seien. Die Minister sollten auf den hohen Preis der Nahrung, vor allem Reis, ernsthaft reagieren, da 81% der indonesischen Einwohner Reis essen. Joko Widodo erklärte weiter, dass der Nahrungsfaktor 73% der Armut in Indonesien beitrage. Die indonesische Regierung hat gestern in Jakarta das 9. Wirtschaftsmaßnahmenpaket veröffentlicht. Der Koordination Wirtschaftsminister Darmi Nasution sagte gestern bei der Veröffentlichung dieses Wirtschaftsmaßnahmenpakets, es handele sich dabei drei Punkte, wie unter anderem die Pflicht zur Nutzung der Währung Rupiah in der Transaktion der Transportaktivitäten. Diese Pflicht stehe in der Revision des Beschlusses des Verkehrsministeriums Nummer 3 von 2014. Darmi Nasution fuvot, momentan nutze die Transaktion einige Logistikaktivitäten wie unter anderem se transport Unslagerung Ausländische Währung. Die Ausländische Währung sei in der Währung Rupiah mit dem vom Geber der Dienstleistungen bestimmten Kurs gewechselt, erklärte Minister Darmin Nasution weiter. Der Minister hofft, dass diese neue Maßnahme die Verweilzeit der Ent- und Aufladung der Waren im Hafen verkürzen und erleichtern könnte. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, bestätigte, dass es eine Kommunikation zwischen Aman Abdurrahman und Bahru Naim im Gefängnis Nusa Kambangan Central Java gebe. Yasona Lauli sagte gestern in Jakarta, dass Aman der terroristische Gefangene sei, während Bahrun der Verbrecher des Bombenanschlags an der MH Tamrin Straße vermutet werde. Yasona Lauli gibt aber zu, dass er nicht sehen könne, ob die beiden Männer mit modernen Technologie in Verbindung gesetzt hätten. Das Signal im Gefängnis Nusa Kambangan sei mit der Störsender-Technologie blockiert worden. Daher sei es schwierig, wenn Aman und Bahrun mit Handy in Verbindung setzten. Die indonesische Regierung hat die Bemühungen zur Stabilisierung der Preiserhöhung einiger Nahrungsmittel erörtert. Es handelt sich dabei um das Bemühen zum Import von Nahrungsmitteln, um den Mangel daran im Inland zu bewältigen. Der indonesische Minister für die Planung des nationalen Aufbaus, Sofian Jalil, sagte gestern in Jakarta dazu, die Regierung habe entschieden, Reis in diesem Jahr zu importieren. Bis März dieses Jahres müsse die Regierung einen Reisvorrat von 1,2 Millionen Tonnen besitzen. Das sei der notwendige nationale Reisvorrat in den kommenden Monaten, um den Reispreis auf dem Markt zu stabilisieren. Im Zufolge solle die Regierung Reis kaufen oder importieren, wenn der Vorrat geringer sei. Vorher habe die Regierung geplant, Reis aus Indien und Pakistan zu importieren. Die indonesische Regierung prüfe das Marktpotenzial für medizinische Geräte im Golfgebiet und Nahen Osten. Das sagte die Generaldirektorin für Entwicklung des nationalen Exportes des indonesischen Handelsministeriums, Nuzulia Ishak, in Jakarta. Zu diesem Zweck beteilige sich Indonesien an der Arabischen Gesundheitsmesse in den Saudi-Arabischen Emiraten, die vom 24. bis zum 28. Januar in Dubai stattfindet. Das Exportpotenzial für indonesische Gesundheitsgeräte sei groß, erklärte Nuzulia Eska weiter. Ihr zufolge diene die Teilnahme Indonesiens an dieser Messe dazu, die Vereinigten Arabischen Emiraten als Tor für den Export indonesischer Produkte in der Region im Nahen Osten zu nutzen. Die indonesische Regierung führe verschiedene Programme durch, um den Export indonesischer Produkte zu steigern. Angesichts der Intensivierung der Kooperation zwischen Indonesien und den afrikanischen Ländern soll die Regierung die Vertrauensbeziehungen zwischen den Ländern fördern. Die Beziehungen aufgrund von Vertrauen ist eine Grundlage zur Schaffung stärkerer Beziehungen im Staatskooperationskontext. Dies sagte der Direktor von Brands Trust Foundation, Gregory Mills aus Südafrika, beim Außenpolitik-Seminar über indonesisch-afrikanische Beziehungen am Montag, den 25. Januar in Jakarta. Im Zufolge mussten Indonesien und die afrikanischen Länder die Beziehungen zwischen der Gesellschaft auch vertiefen. über das Potenzial der konkreten Kooperation, sagte Mills dazu weiter, Indonesien könne den afrikanischen Markt über den Infrastrukturbereich betreten. Indonesien habe viel Erfahrungen im Bereich der Infrastrukturentwicklung. Es fördere auch die harmonischen Beziehungen zwischen den Provinzregierungen in Indonesien. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.069,44 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.756,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.883 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Indonesien verhindert und bekämpft zusammen den Terrorismus, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Mitte Januar 2016 ereignet sich ein Bombenanschlag im Stadtzentrum Jakarta. Die Gesellschaft in Indonesien und auf der Welt waren mit diesem Ereignis erschrocken. Haben Sie die Sicherheitsapparate unachtsam verhalten oder haben die terroristischen Attentäter den Mut, um ihre Existenz zu zeigen? Es ist sicher, dass die indonesischen Sicherheitsapparate nach dieser Terroraktion bald schnell darauf reagieren, um den Fall aufzudecken, nachdem die Aussage der Gruppe des irakisch-syrischen Staates ISIS als die verantwortliche Seite entstanden ist. Der Leiter der indonesischen Polizei Polri, General Badruddin Haiti, sagte auf einer Pressekonferenz in der letzten Woche in Jakarta, dass 18 Personen festgenommen und als Verdächtige hinsichtlich der Terroraktion in Jakarta festgelegt werden. Der Terrorismus sei ein großes Verbrechen und Indonesien habe die Folgen davon gefühlt. Nicht nur Opfer und deren Familie, sondern auch die Wirtschaftsaktivitäten, vor allem im Tourismus- und Investitionsbereich, sind von der Terroraktion beeinträchtigt. Beispielsweise ist die Besucheranzahl der ausländischen Touristen nach dem Bombenanschlag auf Bali im Jahr 2002 drastisch gesunken. Deshalb muss der Terrorismusproblem schnell und bald gelöst werden. In der Tat hat die indonesische Regierung das Gesetz Nummer 15 vom 2003 über die Terrorismusbekämpfung ratifiziert und die Nationale Behörde zur Terrorismusbekämpfung BNPT gegründet. BNPT hat viele Programme zur Verminderung des Radikalismus durchgeführt, wie die Gründung des Koordinationsforums zur Terrorismusverhinderung FKVT in 32 indonesischen Provinzen. Bei diesem Forum werden alle Volkskreise, vor allem Jugendliche, darin verwickelt, um die Terrorismusentwicklung zu verhindern. Es ist nicht leicht, um das Terrorismusproblem zu lösen, denn es hat mit dem Lebensproblem zu tun. Der Wohlstand, die Bildung und die Ungerechtigkeit spielen eine große Rolle, um die Menschen zu fördern, um sich in Terroraktionen zu verwickeln. Auf anderer Seite ist der Terrorismus ein transnationales Verbrechen. Der indonesische Minister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Panjaitan sagte dazu, sein Ministerium habe den Geldfluss aus dem Ausland für Terroraktionen in Indonesien identifiziert. Eigentlich haben alle Länder auf der Welt die Verantwortung, um den Terrorismus zu bekämpfen. Alle Länder sollen nach der gleichen Methode und dem vereinbarten Standard gut zusammenarbeiten. Ein Land darf keine einseitigen Maßnahmen ergreifen, um die terroristischen Attentäter zu behandeln, da die Maßnahmen die Antipathie hervorrufen können. Allmählich können sie den Terrorismusgeist wachsen. Bisher ist die Ursache des Terrorismusproblems unklar. In der Tat wird die detaillierte Analyse sehr benötigt, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Darüber hinaus sollen alle Kreise den Willen haben, um das Terrorismusproblem zu lösen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 28. Januar statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 28. Januar 1935 von Island. Am 28. Januar 1935 wurde Island der erste Staat, der den Schwangerschaftsabbruch legalisierte. Damals wurde die Abtreibung mit Ahyaren Ablager bestraft. Doch auch die Ärzte und die Politiker waren sich der Not der Frauen bewusst und versuchen zu helfen. Tatsächlich wurden in dieser Situation Schwangerschaftsabbrüche von Ärzten und in Krankenhäusern durchgeführt, sodass keine Frau bei einer Hinterhofabtreibung wie in anderen Ländern gestorben ist. Als erster Staat überhaupt hatte die Sowjetunion 1920 den Schwangerschaftsabbruch freigegeben. Diese Abtreibung wurde aber jedoch unter Josef Stalin wieder verboten, um eine möglichst große Bevölkerungszahl zu erreichen. Am 28. Januar 1986 ereignete sich die Challenger-Katastrophe. In der Luft über dem US-amerikanischen Weltraumstützpunkt Cape Canaveral in Florida explodierte die Raumfähre Challenger. Das schwerste Unglück in der Geschichte der Raumfahrt kostete in 12 Kilometer Höhe 7 Menschen das Leben. Material Ermüdung in der Feststoffrakete wurde für die Katastrophe verantwortlich gemacht. 73 Sekunden nach dem Start zerriss es die Fähre und ihre Besatzung im Himmel über Florida. Millionen Zuschauer verfolgten entsetzt das tragische Unglück an das Fernsehbild streamen. Am 28. Januar 1972 gaben 5 ehemalige südafrikanische Polizisten vor der Südafrikanischen Wahrheitskommission gestanden, den schwarzen Führer Stephen Biko und andere Regimegegner ermordet zu haben. Biko war bekannter Bürgerrechtler in Südafrika. Er gilt als einer Begründer der Black Consciousness Bewegung. Biko beteiligte sich 1972 an der Gründung der Grasswurzelbewegung Black Community Programs und trat bei großen öffentlichen Versammlung auf. 1973 verhängte die Apartheid-Regierung einen Bann über ihn, der mit Schaftenauflagen verbunden war. Er wurde überwacht und dürfte seine Heimatstadt nicht verlassen, sowie nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig sprechen. Am 11. September wurde Biko nach unbewusstlos in einem Polizeiwagen mehr als 1000 Kilometer nach Pretoria transportiert. Dort starb er in der folgenden Nacht an seinen Verletzungen im Gefängniskrankenhaus. Am 13. September 1977 wurde sein Tod bekannt gegeben. Nach Intervention der Familie Biko wurde keine Amnestie gewährt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm heute in der Geschichte. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Der kreative Wirtschaftssektor muss gesteigert werden, um innerhalb der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft konkurrieren zu können. Gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft ist nun für Indonesien in ihrer vierten Woche. Die Konkurrenzfähigkeit und die Qualität indonesischer Produkte müssen deshalb weiter verbessert werden. Indonesien muss aber vorsichtig mit verschiedenen ausländischen Produkten auf dem nationalen Markt sein.
Dazu forderte die Leiterin des Präsidentschaftsberatungsrates Sri Adiningsih die indonesischen Bürger auf, sich kreativ innerhalb der ASEAN-Freihandelszone zu verhalten, damit Indonesien in der Lage sei, vor der Konkurrenz ausländischer Produkte zu bestehen. Ihr zufolge könnten die kreativen indonesischen Jugendlichen in der Lage sein, ihre kreative Produkte dabei auszustellen. Die Regierung durch das Ministerium für Genossenschaft, Klein- und Mittelständische Unternehmen muss die kreativen Jugendlichen unterstützen und berücksichtigen, dass ihre Produkte mit denen anderer Länder konkurrieren müssen, fuhr Sri Adiningsih fort. Des Weiteren hat das indonesische Finanzministerium keine Angst vor dem Inkrafttreten der Freihandelszone im ASEAN-Gebiet. Dabei müssen die Steuer und der Zoll für die importierten Produkte nach Indonesien reduziert werden. Der Vizefinanzminister Mardiasmo sagte dazu, der Steuerabzug werde kurzfristig eine Auswirkung für das Staatseinkommen bringen. Aber langfristig gesehen werde die Zone positive Auswirkungen für Indonesien haben. Das liege daran, dass wenn die einheimische Industrie sich gut entwickeln würde, sie das Einkommen pro Kapita automatisch und auch das Pro-Kopf-Einkommen in Indonesien erhöhen werde. Diese günstige Lage würde dann eine Erhöhung des Steueraufkommens bewirken, sagte Mardiasmo weiter. Auf anderer Seite sagte der indonesische Präsident Joko Widodo dazu, die Mitwirkung Indonesien beim Freihandel an der Blocken ausländischer Länder sei ein Muss, damit Indonesien mit den anderen ASEAN-Ländern konkurrieren könne. Dieser Anlass habe Indonesien dazu bewogen, sich in den Freihandelsblock von Amerika, Europa und China einzufügen, sodass sich eine freie Konkurrenz daraus ergeben könnte. Um der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten, hat das indonesische Ministerium für staateigene Betriebe alle Staatsbetriebe in Indonesien aufgefordert, sich gegenseitig zu konsolidieren. Die Ministerin für staateigene Betriebe Rini Sumarno erklärte dazu, die Synergie zwischen den staateigenen Betrieben werde die Unternehmen im Inland stärken, sodass diese keine Angst davor haben mussten, vor Risiken ASEAN-Unternehmen bestehen zu müssen. Sie rief dazu auf, sich auf die Unterstützung der Klein- und Mittelständischen Unternehmen zu fokussieren. Beispielsweise habe das Programm des Nationalen Madani Kapitals, PNM, hervorragende Produkte in den indonesischen Provinzen unterstützt. Ihr zufolge solle die ASEAN-Freihandelszone ein Start für die Klein- und Mittelständischen Unternehmer sein, mehr Erfolge auf dem größeren Markt zu erreichen. Rini Sumarmo forderte die Klein- und Mittelständischen Unternehmer auf, das PNM-Programm gut zu verwenden, um ihr Geschäft auf den größeren Markt ausdehnen zu können. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert seine Minister auf, die Nahrungspreise zu stabilisieren, da die Erhöhung der Nahrungspreise einen großen Einfluss auf den größten Teil der indonesischen Bevölkerung bringe. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern bei der Eröffnung der Sitzung zur Erörterung der Nahrung im Präsidentenbüro in Jakarta. Präsident Joko Widodo forderte auch seine Minister auf, die Nahrungsversorgung zu vergrößern. Der Präsident fufot, dass die Nahrungspreise in Indonesien höher als die Nahrungspreise in anderen Ländern, wie unter anderem die Philippinen, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Indien, seien. Die Minister sollten auf den hohen Preis der Nahrung, vor allem Reis, ernsthaft reagieren, da 81% der indonesischen Einwohner Reis essen. Joko Widodo erklärte weiter, dass der Nahrungsfaktor 73% der Armut in Indonesien beitrage. Die indonesische Regierung hat gestern in Jakarta das neunte Witschaft Maßnahmenpaket veröffentlicht. Der Koordination Witschaftsminister Darmena Sution sagte gestern bei der Veröffentlichung dieses Witschaftsmaßnahmenpakets, es handele sich dabei um drei Punkte, wie unter anderem die Pflicht zur Nutzung der Währung Rupiah in der Transaktion der Transportaktivitäten. Diese Pflicht stehe in der Revision des Beschlusses des Verkehrsministeriums Nummer 3 von 2014. Darmena Sution fufot, momentan nutze die Transaktion einige Logistikaktivitäten wie unter anderem Seetransport und Lagerung ausländische Währung. Die ausländische Währung sei in der Währung Rupiah mit dem vom Geber der Dienstleistungen bestimmten Kurs gewechselt, erklärte Minister Darmena Sution weiter. Der Minister hofft, dass diese neue Maßnahme die Verweilzeit der Ent- und Aufladung der Waren im Hafen verkürzen und erleichtern könnte. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, bestätige, dass es eine Kommunikation zwischen Aman Abdurrahman und Bahru Naim im Gefängnis Nusa Kambangan Central Java gebe. Yasona Lauli sagte gestern in Jakarta, dass Aman der terroristische Gefangene sei, während Bahrun der Verbrecher des Bombenanschlags an der MH Tamrin Straße vermutet werde. Yasona Lauli gibt aber zu, dass er nicht sichern könne, ob die beiden Männer mit modernen Technologie in Verbindung gesetzt hätten. Das Signal im Gefängnis Nusa Kambangan sei mit der Störsender-Technologie blockiert worden. Daher sei es schwierig, wenn Aman und Bahrun mit Handy in Verbindung setzten. Die indonesische Regierung hat die Bemühungen zur Stabilisierung der Preiserhöhung einiger Nahrungsmittel erörtert. Es handelt sich dabei um das Bemühen zum Import von Nahrungsmitteln, um den Mangel daran im Inland zu bewältigen. Der indonesische Minister für die Planung des nationalen Aufbaus, Sufyan Jalil, sagte gestern in Jakarta dazu, die Regierung habe entschieden, Reis in diesem Jahr zu importieren. Bis März dieses Jahres müsse die Regierung einen Reisvorrat von 1,2 Millionen Tonnen besitzen. Das sei der notwendige nationale Reisvorrat in den kommenden Monaten, um den Reispreis auf dem Markt zu stabilisieren. Im Zufolge solle die Regierung Reis kaufen oder importieren, wenn der Vorrat geringer sei. Vorher habe die Regierung geplant, Reis aus Indien und Pakistan zu importieren. Die indonesische Regierung prüfe das Marktpotenzial für medizinische Geräte im Golfgebiet und Nahen Osten. Das sagte die Generaldirektorin für Entwicklung des nationalen Exportes des indonesischen Handelsministeriums, Nuzulia Ishak, in Jakarta. Zu diesem Zweck beteilige sich Indonesien an der Arabischen Gesundheitsmesse in den Saudi-Arabischen Emiraten, die vom 24. bis zum 28. Januar in Dubai stattfindet. Das Exportpotenzial für indonesische Gesundheitsgeräte sei groß, erklärte Nuzulia SK weiter. Ihr zufolge diene die Teilnahme Indonesiens an dieser Messe dazu, die Vereinigten Arabischen Emiraten als Tor für den Export indonesischer Produkte in der Region im Nahen Osten zu nutzen. Die indonesische Regierung führe verschiedene Programme durch, um den Export indonesischer Produkte zu steigern. Angesichts der Intensivierung der Kooperation zwischen Indonesien und den afrikanischen Ländern soll die Regierung die Vertrauensbeziehungen zwischen den Ländern fördern. Die Beziehungen aufgrund von Vertrauen ist eine Grundlage zur Schaffung stärkerer Beziehungen im Staatskooperationskontext. Dies sagte der Direktor von Brands Trust Foundation, Gregory Mills aus Südafrika, beim Ocean Politics Seminar über indonesisch-afrikanische Beziehungen am Montag, den 25. Januar in Jakarta. Im Zufolge mussten Indonesien und die afrikanischen Länder die Beziehungen zwischen der Gesellschaft auch vertiefen. Über das Potenzial der konkreten Kooperation sagte Mills dazu weiter, Indonesien könne den afrikanischen Markt über den Infrastrukturbereich betreten. Indonesien habe viel Erfahrungen im Bereich der Infrastrukturentwicklung. Es fordere auch die harmonischen Beziehungen zwischen den Provinzregierungen in Indonesien. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.069,44 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.756,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.883 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, auf die Gottesinsel Bali zu reisen, um das Touristendorf Pekraman Jasri näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Bucurer, der Betik Karangasem of Bali bereitet sich zur Zeit darauf, Kulturerbe zu werden. Dafür entwickelt die Betiksregierung Karangasem die Schlösser als Überbleibsel des Königreiches zu Kulturzentren. Diese Schlösser sind unter anderem Puri Agung, Puri Gede, Puri Madura und Puri Kedaton. Die Entwicklung dieser Schlösser dient dazu, historische Gebäude zu erhalten. Die Bezirksregierung Karangasem richtet sich auch auf die Entwicklung der existierenden Touristendörfer wie zum Beispiel Sibetan ein. In diesem Dorf können Sie die Plantage der Salakfrucht vor einem schönen Panorama des Berges Agung sehen. Die Touristen können auch den Anpflanzungsprozess der Salakpflanzen, die Zucht und die Ernte der Salak erlernen. Kulturer das andere Touristendorf, das von den Touristen oft besucht wird, ist das Dorf Pekraman Jasri. Es liegt in Subangun, im Bezirk Karangasem, etwa 70 Kilometer von den Pasar, der Hauptstadt der Provinz Bali entfernt. Gegenüber einer schönen Küste und ist es von Reisfeldern und Plantagen umgeben. Es hat einige Hügel und grenzt südlich ans Meer. Die Bevölkerung von Pekraman Jasri wahrt immer noch ihre Sitten, Gebräuche, Kunst und Kultur. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieses Dorf zum interessantesten Touristendorf 2013 gewählt wurde. Besucher während des Besuches im Dorf Pekraman Jasri können sie auch andere Sehenswürdigkeiten kennenlernen, da dieses Dorf in der Nähe der Touristenziele im Bezirk Karangasem liegt. Sehenswert sind unter anderem der Safari Park, die Höhle Lava und der Tempel Dasa. In diesem Dorf können sie auch Trekking betreiben, indem sie die Reisfelder und einen Fluss bereisen. Außerdem können sie einen Hügel besteigen und die Küste Jasri besichtigen. Sie können dort Fahrrad fahren und an der Jasri-Küste surfen. In dem Touristendorf Pekraman Jasri können die Besucher auch die lokale Kultur der Bevölkerung kennenlernen. Dort können sie die Kulturvorführungen wie unter anderem die Tradition Terteran oder Perang Api, einen Feuerkampf, der in anderen Gegenden auf Bali schwer zu finden ist. Diese Tradition wird jährlich einen Tag vor dem buddhistischen Feiertag ausgeübt. Liebe Zuhörer, es gibt im Dorf Pekraman Jasri Restaurants, eine Bank, ein Krankenhaus, ein Postamt, ein Polizeiamt und ein Kaufzentrum. Sie können dort auch leicht öffentliche Verkehrsmittel finden. Die Sicherheit in diesem Dorf und die Freundlichkeit dessen Bevölkerung gestalten Ihnen glückliche Ferien in diesem Dorf. Wenn Sie dort bleiben möchten, können Sie bei der Bevölkerung übernachten. Dabei können Sie erlernen, lokale Speisen zu kochen und Ackerbau zu betreiben. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über das Touristendorf Pekraman Jasri auf Bali. Damit beenden wir unser Programm Wunder Bares Indonesia.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Di Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Gesichter der Speise Gudeg aus Yogyakarta zu hören. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Gudeg ist eine berühmte Spezialität aus Yogyakarta und Zentraljava. Diese typische Speise wird aus junger Jackfruit mit Kokosmilch gekocht. Der Kochprozess der Speise ist lang und kompliziert. Gudeg zu kochen braucht man viel Zeit. Die Speise hat eine braune Farbe, die von Zati-Blättern stammt. Die junge Jackfruit bekannt als Gori wird aus Kokosmilch und Jati-Blättern gekocht. Man nimmt diese Speise gemeinsam mit Reis, Ei, Tofu, Hähnchen und Gebäck aus der Rinderhaut krecek juicy. Gudeg ist süß, scharf und wohlschmeckend. Die Bedeutung der Speise hat mit einer Erzählung aus der Vergangenheit zu tun, welche zum ersten Mal in Yogyakarta entstanden ist. Gudeg ist für die meisten Bewohner von Yogyakarta die Beilage, die man schon als Kind kennengelernt hat, also keine edle Speise, die etwas aus dem Kreis des Palastes Yogyakartas kommt. Gudeg ist ursprünglich eher eine traditionelle Speise der Studentenstadt Yogyakarta. Die junge Jackfruit Gori ist die Hauptzutat und die war in der Vergangenheit sehr einfach in den Plantagen und Gärten der Bewohner Yogyakartas anzutreffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Speise Gudeg hat auch die Soldaten der indonesischen Streitkräfte in der Hungersnot gerettet. Bei dem ersten Angriff auf Betawi, Jakarta, 1726 bis 1728, waren die Truppen des javanischen Königs Sultan Agung verloren. Das lag daran, dass viele Soldaten ums Leben kamen und andere sehr müde wegen ihres Hungers waren. Die Truppen von Sultan Agung brauchten deshalb viel Reis, Energie für die Reise nach Batavia zu haben. Beim zweiten Angriff der Truppen des Sultan Agung wurden Logistikorte in den nordjavanischen Küstengebieten gegründet. Von dort aus entstanden dann einige Gebiete wie Batang, Brebes, Bumi Ayu und so weiter als Reisscheunen für die Truppen. Die lokalen Bewohner arbeiteten zusammen, die Beilagen für die Truppen zu kochen und so bereiteten sie Gudeg zu, was immer noch als wichtige Speise für die indonesischen Truppen gilt, da sie sehr nahrhaft ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, bisher ist Gudeg die Spezialität der Gesellschaft von Yogyakarta. Die Speise ist nicht nur bei Indonesiern, sondern auch ausländischen Bürger beliebt. Viele Einheimische und ausländische Touristen besuchen die Stadt Yogyakarta, die Speise auszuprobieren. Die Reise ist nicht vollständig für die Touristen, wenn sie nicht Gudeg im Ursprungsgebiet zu sich nehmen. Nun ist Gudeg auch in einigen Ländern bekannt. aus diesem Grund trocknen die Bewohner von Yogyakarta zurzeit Gudeg und servieren die Speise in einer praktischen Verpackung, sodass die ausländischen Touristen diese als Mitbringsel in ihre Länder bringen können. Die getrocknete Gudeg-Speise schmeckt sehr gut und wird mit einem Besek, das ist ein Behälter aus Bambusflechten, oder Kandil Gucci, einem kleinen Topf aus Lehm verpackt. Es ist lecker, wenn Sie Gudeg essen und Tee mit Zuckerwürfel dazu trinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm möchten wir Ihnen die Popsängerin Ati CB vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang hören wir ein Lied von Ati CB mit dem Titel Maafkan oder auf Deutsch Verzeih mir. Viel Spaß beim Zuhören.
Akhirnya kau sangat kecewa setelah kau tahu ku telah berdua. Merasa berdosa, tapi bagaimana ku menyatakannya? Berkali ku sesali diri, mengapa harus kita cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada.
Maafkan lah jatuh, maafkan atas.
Liebe Zuhörer, diese Sängerin, die am 25. Mai 1963 geboren ist, hat reinen Namen, Ati Prasetyawati. Sie ist in ihrem Geburtsort Kediri aufgewachsen. Obwohl sie kaum Musik in ihrer Umgebung lernen konnte, sang sie besser als ihre Freunde. Endlich hatte Ati die Chance, um ihre Lieder zu verwirklichen. Sie sang etliche melancholische Lieder, nämlich Maafkan oder auf Deutsch Verzeih mir und Risau oder auf Deutsch Unruhig. Man glaubt nicht, wenn ihre Lieder Popmusik Hit wurden. Dafür wurde Ati CB ein Gesprächsthema der indischen Popmusik-Liebhaberin den 80er Jahren sein. Mit dem Tomboy-Aussehen und Sonnenbrille war das typische Merkmal beim Singen von Ati CB. Liebe Zuhörer, bevor wir Ati CB weiter kennenlernen, genießen Sie ein Lied mit dem Titel Risau oder auf Deutsch Unruhig. Gute Unterhaltung.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.